hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.
Wir haben jetzt eine Zeit mit dem Wort Gottes und wir predigen, oder ich predige, in der Serie Foundations. Einmal mehr Foundations. Und bei Foundations geht es, wie der Name schon sagt, um Fundamente oder eben Grundlagen. Und letzte Woche, wir schauen mal rein, wir haben dafür einen Vers uns ausgesucht. Und der Widerspruch oder der scheinbare Widerspruch besteht darin, dass wir diesen Vers quasi nicht so lesen, wie er da steht oder so nehmen, wie er da steht. Da heißt es dann, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen. Aber wir wollen genau das Gegenteil tun. Wir wollen einen Grund legen. Das ist, was wir tun wollen. Wir wollen eine Grundlage legen in das. Und dann heißt es hier mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von den Waschungen. Wer kann sich noch erinnern an die Lehre von den Waschungen? Lehre von den Waschungen, das ist die Taufen waren das, gell? Das waren die Taufen. Und der Handauflegung und der Totenauferstehung. Letzte Woche hat Pastor Paddy gepredigt über die Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und heute, was soll ich sagen, wir predigen oder heute will ich sprechen über Handauflegung. Über Handauflegung. Und vielleicht wunderst du dich, weil die Reihenfolge, wenn du nochmal den Vers anschaust, in dem Vers ist ein bisschen anders. Da heißt es, nicht der da, eins weiter. So da, ja genau. Handauflegung der Totenauferstehung. Also es ist, die Reihenfolge haben wir geändert. Also heute ist die Handauflegung und letzte Woche hatten wir die Totenauferstehung. Und der Grund war, ich dachte, Pastor Paddy braucht ein gutes Thema. Und ich mache heute ein Thema. Ich würde sagen, es gewinnt nicht den Award Most Fancy Thema. Sondern es ist etwas, ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass Handauflegung mal ganz im Ernst in der Liste steht. Ich dachte so, also ich hätte es nicht reingeschrieben. Also ganz im Ernst, ich dachte, ist es wirklich etwas so Wichtiges? Und ich glaube, das ist schon fast die Hauptbotschaft heute für dich, dass du eine Sache wissen darfst, weil es sagt die Bibel. Die Bibel sagt, egal wie du die Sache einschätzt oder egal wie ich die Sache einschätze, aber Handauflegung gehört zu den Fundamenten der Bibel. Das ist etwas, das hast du wahrscheinlich, denkst du dir, wow, wie kommt das denn? Und ehrlich gesagt, ich denke auch immer noch, wow, wie kommt das denn? Und ich habe noch gar nicht angefangen zu predigen. Das Interessante ist, dass das Thema verbindet Themen, wo du sagst, wow, es ist verbunden mit Dingen, wo du sagst, die sind wirklich wichtig und die werden immer wieder mit Handauflegung verbunden, in Verbindung gebracht und du merkst, dass das Thema da reinreicht. Und ich glaube, das ist das Interessante. Aber heute, wir hören einfach über Handauflegung. Wie gesagt, wir gehen da jetzt durch. Und es ist, ich will gar nicht jetzt behaupten, du wirst voll überrascht sein. Sondern ich würde sagen, du wirst aufgebaut sein. Du wirst ein Stück Wegzehrung heute bekommen. Ein Stück Brot von dem Wort Gottes, was dir gut tut, was dir hilft, etwas mehr von Gott zu verstehen. Und ich glaube, etwas mehr Offenbarung zu haben von dem, was Gott in deinem Leben tun will. Das ist schon ziemlich gut, oder? Und damit du jetzt nicht abschaltest, weil meine Einführung schon so krass war, dass du denkst, ach du meine Güte, soll ich früher gehen? Irgendein Vorwand vielleicht, mich rausschmuggeln? Ich will kurz beten, weil ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen alle Dinge tun kann durch sein Wort und auch heute Morgen etwas tun will durch sein Wort, obwohl es sehr, sehr praktisch ist. Man muss es einfach sagen, Handauflegung ist praktisch. Praktischer geht's quasi nicht. Das ist das, was man... Also wenn du nicht nach Hause gehst und eine praktische Anwendung hast für Handauflegung, dann weiß ich auch nicht. Weil es ist sehr, sehr praktisch. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst, dass du zu uns reden willst, dass dein Wort Kraft enthält, dass dein Wort uns zeigen will, wer du bist, uns Hoffnung geben will, uns erbauen will, uns verändern will, unsere Herzen berühren will. Und Jesus, ich bin überzeugt, auch heute Morgen, Herr, will dein Wort etwas Gewaltiges, Übernatürliches tun. Herr, es will zu uns sprechen und reden, Herr. Und du willst uns reicher machen als jemals zuvor. Amen. Amen. Also, das Thema heute Morgen, Handauflegung. Und heutzutage ist es so, wenn du etwas weitergeben willst, dann hast du normalerweise solche Funktionen wie USB-Stick. Das ist aber auch schon fast 10 Jahre her, dass man USB-Sticks überhaupt, wer hat noch einen? Darf ich mal sehen? Gibt es noch Leute mit USB-Stick? Oh, ist noch in? Zumindest bei 50% der Leute sogar. Zweite Reihe haben welche. Gibt es erste Reihe auch USB-Sticks? Ihr habt die USB-Stick. Ihr wisst auch, was USB-Sticks sind? Preis dem Herrn. Warte mal, kurze Zwischenfrage. Weiß jemand, was CDs sind? Erste Reihe? Okay, auch noch von Kant. Sehr gut. Jedenfalls, um etwas weiterzugeben, man benutzt dafür USB-Sticks oder man sendet eine Message zu jemandem. Oder was auch ganz gut funktioniert, zumindest bei denen, die iPhones haben, AirDropped. Man droppt einfach etwas rüber. So, ich weiß gar nicht genau, gibt das bei Samsung auch oder ist das nur von den... Nein, ruft jemand ganz entsetzt. Und ganz früher, also vor langer, langer Zeit, ging das mit Handauflegung. Oder das, was du geistlich weitergibst, ist Handauflegung. Das ist, was man... Das ist damit vergleichbar, durchaus, wenn man sagen will. Handauflegung. Und es ist schon etwas, was sehr allgemein, nicht nur bei Christen bekannt ist, sondern eigentlich bei vielen, du kannst es überall befinden, bei vielen Völkern in allen Zeiten, dass Menschen einander die Hände auflegen. Und du kannst es bestimmt, oder du hast es schon in der Church beobachtet, wenn wir Kinder segnen, dann legen wir die Hände auf. Wenn wir für Menschen beten, dann legen wir die Hände auf. Wir haben eigentlich so viele Gelegenheiten, wo wir immer wieder Hände auflegen, und vielleicht ist es ganz gut, mal darüber zu sprechen, was das eigentlich soll mit diesem Hände auflegen, oder? Immerhin ist es ja ein Fundament, von dem wir hier lesen im Hebräerbrief, und es ist gut, darüber etwas zu wissen. Ich möchte anfangen mit dem Wesen und ein wenig über das Wesen, ja, wie soll ich sagen, das Wesen des Handauflegens sprechen. Und das möchte ich gerne so machen, indem ich euch aus Levitikus etwas vorlese. Ja, Levitikus, 3. Mose. Ich habe mich irgendwie scheinbar nicht richtig geeinigt, wie ich es angehe. Levitikus, also ich benutze jetzt diese Bezeichnung, da heißt es in Kapitel 1, Vers 4, er legte dem Opfertier seine Hand auf dem Kopf, damit der Herr es als Wiedergutmachung für ihn annimmt und ihm seine Schuld vergibt. Also hier Handauflegung auf ein Tier. Ich habe auch schon mal meine Hand aufgelegt auf meinen Hund. Habe ihn aber nicht geschlachtet danach. Also, lebt noch. Dann Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, auch in Levitikus, er soll den Stier vor den Herrn an den Eingang des Zeltes bringen, ihm dort die Hand auf den Kopf legen und ihn dort in der Gegenwart des Herrn schlachten. Also alles sehr merkwürdige Dinge. Hand auflegen, am Eingang des Zeltes Gottes, in der Gegenwart Gottes schlachten. Das sind die Dinge, die hier besprochen werden. Oder noch einmal Exodus 29, Vers 10. Lass den jungen Stier zum Eingang des Zeltes Gottes bringen. Aaron und seine Söhne sollen ihm die Hände auflegen. Und dann geht's weiter. Also immer wieder dieses Hände auflegen. Und du siehst hier ich habe verschiedene unterschiedliche Gelegenheiten hier mal rausgepickt, die immer wieder genommen worden sind, um Hände aufzulegen auf einen Stier, auf ein Tier, was auf dem scheinbar jetzt die Sünden übertragen werden. Und das ist, was hier passiert. Jemand wird schuldig und sie wollen Gott um Vergebung bitten. Und der Vorgang, der jetzt notwendig ist, der hier beschrieben wird, ist folgender. Die Person mit dieser Schuld muss versuchen, diese Schuld wieder loszuwerden. Wie geht das? Und das Alte Testament berichtet darüber, dass das sehr, sehr aufwendig ist. Und im Prinzip ist Folgendes, was hier beschrieben steht. Es kommt ein Tier, ein unschuldiges Tier, und dieses Tier kommt mit dem Menschen an in die Gegenwart Gottes, vor den Altar Gottes, vor Gott selbst. Und dort legt dann der Mensch seine Hand auf dieses Tier und man sagt, Folgendes geschieht dort. Dort findet etwas statt. Die Schuld wird übertragen auf dieses unschuldige Tier. Und dieses Tier wird dann geschlachtet mit der Schuld, so dass die Schuld nicht mehr auf dem Menschen liegt. Das ist, was hier passiert. Und das ist das, was auch Jesus getan hat für uns. Das ist, was wir feiern. Das ist der Kerngedanke des Evangeliums ist, dass Jesus die Schuld für uns getragen hat. Wir übertragen unsere Schuld auf Jesus. Jesus stirbt mit dieser Schuld, obwohl er unschuldig ist. Und die Schuld wird vernichtet am Kreuz durch seinen Tod. Und genau das passiert hier mit diesem Tier. Das Problem ist, der Mensch wird wieder und wieder und wieder schuldig. Und es braucht unfassbar viele Tiere, um diese Schuld immer wieder erneut auszulöschen. Aber das Prinzip ist klar, was hier deutlich gemacht wird, dass die Bedeutung von Handauflegung, die hat diese Bedeutung, etwas zu tun. Drei Dinge, die ich hier sehen kann, was Handauflegung tut. Das eine ist, das erste ist eigentlich ziemlich klar und ziemlich logisch. Handauflegung bedeutet, dass ich einfach Kontakt mit einer anderen Person aufnehme. Super einfach. Ich nehme Kontakt mit einer physischen Kontakt auf mit einer anderen Person. Eine Verbindung wird hergestellt. Ich lege, das kannst du in allen möglichen Gelegenheiten beobachten, dass wir Menschen dazu neigen und es eigentlich auch mögen, auf unterschiedliche Art und Weise Kontakt miteinander aufzunehmen. Und Handauflegung ist zunächst einmal nichts anderes als genau das. Dass ich ganz bewusst Kontakt aufnehme mit einer anderen Person. Das ist das Erste, was hier passiert. Das Zweite, wenn ich Hand auflege, ist es ein Mittel der Identifikation. Das ist, was du hier siehst. Der Mensch identifiziert sich in diesem Augenblick mit der Unschuld des Opfertiers und sagt, wir stehen hier gemeinsam vor Gott. Und das ist, was du tust, oder das ist, was Handauflegung bedeutet. Ich nehme Kontakt zu einer Person auf. Ich bin nicht mehr alleine vor Gott, sondern ich bin zusammen mit jemandem vor Gott. Und dann identifiziere ich mich mit dieser Person und sage, wir sind gemeinsam vor Gott. Mit dem, was wir haben, mit dem, was wir beide haben, in gewisser Art und Weise. Das ist, was passiert. Das Zweite, was passiert, ist Identifikation. Und da gibt es eine interessante Bibelstelle, auch wieder in Numeri. Und zwar wird da beschrieben, wie die Leviten eingesetzt werden in ihren Dienst. Also Leviten, das sind dann die, die später Priester sind und die Gott dann auf besondere Art und Weise dienen im Tempel oder in der Stiftshütte zu der damaligen Zeit. Und dann heißt es in Numeri, also im 4. Mose, Kapitel 8, Vers 12, und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf der Stiere stützen. Also eigentlich steht hier nicht nur legen, sondern richtig stützen, so richtig drauf stützen, dann soll man den einen als Sündopfer und den anderen als Brandopfer dem Herrn opfern, um für die Leviten Sühnung zu erwirken. Und das ist ganz interessant, also das sind zwei Tiere und das ist dieser Vorgang, oder hier wird der Vorgang beschrieben, wie zum ersten Mal die Leviten eingesetzt werden, um Priester zu sein vor Gott. Und sie sollen ihre Hände nicht nur auf ein Tier legen, sondern auf zwei Tiere legen. Und das eine Tier wird als Sündopfer und das andere als Brandopfer benutzt. Und das Interessante ist, ich lese euch mal vor, was ein Kommentar dazu gesagt hat. Nun, die Leviten legten ihre Hände sowohl auf das Sündopfer als auch auf das Brandopfer. Diese Handlung des Handauflegens drückt aus, dass man sich mit etwas eins macht. Sie haben sich eins gemacht, was ich gerade gesagt habe, die Identifikation mit dem Tier, mit beiden Opfern. Aber wie verschieden ist das Ergebnis in diesen beiden Fällen? Wenn Levi seine Hand auf das Sündopfer legte, dann bedeutet das, dass alle seine Sünden, seine Schuld, seine Wildheit, seine Grausamkeit und Eigenwilligkeit auf das Opfer übergingen. Das ist, was ich bereits erklärt habe. Wenn er andererseits aber seine Hand auf das Brandopfer legte, dann bedeutet es, dass die ganze Wohlannehmlichkeit des Opfers und all seine Vollkommenheit auf Levi überging. Das ist das Interessante. Warum? Das Brandopfer, das Sündopfer ist das Bild, diese Stellvertretung der Sünde, die Sünde zu übernehmen und vor Gott dafür zu sterben. Das Brandopfer jedoch ist ein Opfer, was vor Gott gebracht wird und ausdrückt die Vollkommenheit Gottes, der Wohlgeruch Gottes. Das ist das vollkommene Opfer. Und jetzt findet dieses Ding nämlich nicht nur in eine Richtung statt, sondern es findet in beide Richtungen statt. Wenn du dich also auf Handauflegung bedeutet, dass selbst der Hand auflegt und der die Hand aufgelegt bekommt, dass hier eine Identifikation, ein Austausch stattfindet, eine Gemeinsamkeit stattfindet. Das ist wichtig zu wissen, um das Wesen von Handauflegung zu begreifen. Und der dritte Punkt, und es ist genau das, was wir hier eben auch lesen, wenn bei Handauflegung wird etwas übertragen, es wird etwas vermittelt. Das ist, was Handauflegung tut. Handauflegung ist also einmal einfach Kontakt aufnehmen mit einer Person, sich in Verbindung mit jemandem setzen. Das zweite ist, mich mit dieser Person zu identifizieren, auf irgendeinem Level, auf irgendeiner Idee. Weißt du, wenn du dich mit dem Tier identifizierst, identifizierst du dich nicht komplett mit dem Tier. Okay, das macht keinen Sinn. Du fängst nicht an, jetzt plötzlich wie eine Kuh zu muhen, weil du dich identifizierst, weil du deine Hand auflegst. Das macht keinen Sinn, sondern da ist eine Grenze der Identifikation. Aber das ist, was passiert. Handauflegung geschieht. Ich nehme Kontakt auf, ich identifiziere mich auf einem gewissen Level und dann wird etwas übertragen, etwas wird vermittelt. Das ist Handauflegung. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam, und ich habe ja hab noch den einen Satz vorbereitet für euch. Handauflegung wird immer wieder genutzt in der Bibel, um eine geistliche Aktion zu vervollständigen und zu verstärken. Das ist Handauflegung. Handauflegung wird immer wieder genutzt, wird genutzt in der ganzen Bibel, um eine geistliche Aktion zu vervollständigen und zu verstärken. Also nicht nur etwas beginnt mit der Handauflegung, etwas beginnt schon viel, viel, viel früher, aber sie wird mit diesem Akt, und ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine, der Handauflegung beendet. Jetzt ist das, was Gott tun will, beendet und es ist sichtbar und es ist klar, es ist ein Zeichen dafür und es wird verstärkt. Es ist nicht nur ein Symbol, nicht nur ein äußeres Zeichen von etwas, was innerlich geschieht, sondern es ist ein Vollständigmachen von dem, was Gott bereits im Unsichtbaren begonnen hat. Seid ihr noch da? Ich lese euch einfach mal vor, wir gehen jetzt durch die Bibel durch. Und das ist der Weg, den ich heute gewählt habe, um mit euch über dieses Thema zu sprechen. Wir gehen durch die Bibel durch und schauen uns einfach einige Gelegenheiten an, wo Handauflegung geschieht, sodass du sehen kannst aus dem Wort Gottes heraus, was Handlegung ist. Und ich hoffe, dass du nach Hause gehst und sagst, wow, das ist etwas, das hätte ich gar nicht so eingeschätzt, aber es ist tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich hoffe, mein Gebet ist, dass du ermutigt anfängst, dir die Hände auflegen zu lassen und anderen die Hände aufzulegen, weil Gott darin großartige Dinge freisetzen will in unserem Leben. Amen. Ich beginne mit Handauflegung, um zu segnen. Es ist, wie ich bereits sagte, Handauflegung beginnt schon sehr, sehr früh in der Bibel. Und eine, wie ich denke, sehr herausragende Stelle, nicht die erste, aber eine sehr herausragende Stelle, ist in 1. Mose Kapitel 48. Und da finden wir Jakob. Und Jakob steht vor seinem Vater, Josef steht vor seinem Vater Jakob und er hat zwei Söhne, Josef. Und er möchte, dass Jakob, sein Vater, diese beiden Söhne segnet. Folgendes lesen wir darüber. Da nahm er, Josef, Ephraim an seine rechte Hand und Manasse an seine linke und stellte sich vor Jakob, sodass sie direkt vor ihrem Großvater standen. Jakob aber kreuzte seine Arme und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine linke auf den Kopf von Manasse, dem Erstgeborenen. Also, wie kann man sich das vorstellen? Stell dir vor, das hier ist Jakob. Okay? Und ich bin Josef. Und dann komme ich mit meinen Kindern und mein Plan ist, dass der ältere Sohn von der rechten Hand von Jakob gesegnet wird. Das ist mein Plan. Deswegen habe ich ihn an der linken Hand, damit er die rechte benutzt. Okay? Weil, auch das ist allgemein und es ist interessant, dass es in der Bibel so ist, die rechte Hand hat etwas mehr Power als die linke Hand. Jetzt alle Linkshänder, what the heck? Was soll ich sagen? So ist es in der Bibel. Die rechte Hand hat mehr Power als die linke Hand. Aber das Interessante ist, was Jakob tut. Er kreuzt seine Hände. Und er vernichtet den Plan von Josef, weil er spürt, was auch immer Josef vorhat. Und es mag richtig sein, dass der ältere Sohn den größeren Segen bekommt und mehr Power bekommt, aber er fühlt sich geleitet vom Heiligen Geist, es umzudrehen. Das ist erstaunlich in dieser Bibelstelle. Dann heißt es hier, dann segnete er Josef und sagte, der Gott, dem mein Großvater Abraham und mein Vater Isaac dienten, der Gott, der mich mein ganzes Leben lang geführt und versorgt hat, und der Gott, der mich von allem Unglück erlöst hat, er segnet diese jungen Männer. In ihnen soll mein Name und der Name meiner Väter fortleben, und sie sollen zu einem großen Volk werden. Doch Josef gefiel es nicht, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf gelegt hatte. Er nahm die rechte Hand seines Vaters und wollte sie von Ephraims Kopf auf Manasses Kopf legen. Nein, Vater, sagte er, er ist der Ältere, legt deine rechte Hand auf seinen Kopf. Doch sein Vater weigerte sich. Ich weiß es, mein Sohn, sagte er. Auch von Manasse wird ein großes Volk abstammen, aber sein jüngerer Bruder wird noch größer werden. Von ihm werden viele Völker abstammen. Und was ich so erstaunlich darin finde, ist, wie viel Kraft, wie viel Power Jakob in diesem Segen sieht. Er sagt nicht, das ist nur eine nette Tradition, das ist eine Kleinigkeit, sondern er sagt, nein, selbst in der Geste, die richtige Hand zu nutzen, sagt er, liegt Power. Weil er glaubt, Gott hat mehr für den Jüngeren als für den Älteren. Es bedeutet nicht, dass er nichts hat für den anderen, aber es bedeutet, da ist mehr für ihn drin. Und Jakob muss es wissen, denn den ersten Segen hat er sich geklaut von seinem Vater Isaak. Also er weiß genau, wie Segen funktioniert. Also es ist interessant zu sehen, Segen, was bedeutet Segen? Segen heißt, dass wir Gottes Verheißungen und Versprechen über dem Leben, von über unserem Leben aktivieren. Das ist, was wir tun, wenn wir Segen aussprechen. Wir sprechen gute Dinge aus, aber wir sprechen nicht nur gute Dinge aus, das kann jeder. Sondern wir sprechen die guten Dinge aus, die Gott bereits gesagt hat, und wir sprechen sie zu, erneut zu einer Person, und wir aktivieren durch diesen Sprechakt diese Dinge über dem Leben von Menschen. Das ist was, und wenn wir das tun, indem wir Hände auflegen, dann verstärken wir das, dann zeigen wir, das ist, was wir tun. Wir segnen eine Person, segnen. In Markus 10, Vers 13 bis 16, da sehen wir, wie Jesus segnet. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Also wenn Jesus die Kinder gesegnet hat, dann weißt du, was unser Job ist, oder? Er hat die Kinder gesegnet, also sollen wir sie auch segnen. Und vielleicht sagst du dir, warum die Kinder segnen? Weil sie es brauchen. Weil sie brauchen es, dass wir den Segen Gottes, die Zusagen Gottes, den Schutz Gottes, die Kraft Gottes, die Berufung Gottes auf ihrem Leben aktivieren. Und es ist ganz, ganz cool zu sehen, wenn du dir das anschaust und wenn du dir eben von Abraham, Isaak, Jakob, Josef und das und dann seine Brüder anschaust, dass das eine so große Rolle spielt, dieser Segen, der weitergegeben wird. Abraham war der von Gott eine Verheißung empfangen hat. Diese Verheißung kam direkt vom Himmel in sein Leben hinein. Aber was tut er damit? Er gibt sie weiter. Wie gibt er sie weiter? Indem er Hände auflegt und segnet. Ich glaube, dass Gott viel tun will, viel bauen will durch Generationen hindurch. Gott ist kein Gott, der nur über eine Generation, manchmal denken wir ja immer, wir sind das Höchste, was es jemals gab. Gen X oder Millennials, die denken das auch bis heute noch. Und Gen Z denkt jetzt auch, sie sind die, überhaupt, jetzt geht's los. Aber Gott baut über Generationen. Er benutzt mehrere Generationen, um etwas zu bauen. Und wie tut er diese Kontinuität? Durch Handauflegung. Durch Handauflegung und Segnen. Das ist, was er tut. Und ich glaube, da liegt eine besondere Power darin, wenn Väter segnen. Ich glaube, dass es ihre Aufgabe ist, dass es ihre Berufung ist, das Erbe weiterzugeben, indem sie segnen und Hände auflegen. Also unterschätze nicht, wie kraftvoll es ist, Hände aufzulegen. Erster Punkt, Handauflegung, um zu segnen. Seid ihr noch da? Ich halte euch wach, ihr Lieben. Ich hab mit euch Barmherzigkeit. Aber das ist nun mal das Thema heute, ist Handauflegung. Und es ist nicht fancy, ich sagte es. Es braucht ein bisschen Disziplin, um zuzuhören. Aber ihr müsst gut drauf sein in der ersten Reihe. Amen. Um mich zu ermutigen. Sehr, sehr, sehr gut. Nummer 27, Handauflegung, zweiter Punkt, Handauflegung, um Autorität weiterzugeben. Wir benutzen, die Bibel zeigt uns, dass Handauflegung benutzt wird, um Autorität weiterzugeben. Nummer, also wie der 4. Mose 27, Vers 18, der Herr antwortete, hol Josua, den Sohn Nuns, der vom Geist erfüllt ist und leg ihm deine Hand auf, lass ihn vor den Priester Eleazar und die ganze Gemeinschaft treten und setze ihm öffentlich in sein neues Amt ein. Übertrage ihm einen Teil deiner Autorität, damit ihm die ganze Gemeinschaft der Israeliten gehorcht. Was steht hier? Hier steht, lege ihm die Hand auf. Und dann, ich finde das so fein formuliert, und übertrage ihm einen Teil deiner Autorität. Das ist, was passiert, wenn wir Hand auflegen. Wir können etwas übertragen. Und was hier übertragen wird, ist ein Teil der Autorität. Und das tut er vor dem Volk. Er identifiziert sich mit Josua. Erinnert euch daran, was Segen, was Handauflegung bedeutet. Es bedeutet mich, ich identifiziere mich mit Josua. Und das Interessante ist auch hier zu lesen, Josua hatte bereits den Geist Gottes. Er kam nicht durch die Handauflegung auf ihn, sondern er war bereits in ihm aktiv. Aber die Handauflegung hat verstärkt und vollendet, was Gott bereits in dem Leben von Josua begonnen hat. Und es war wichtig, dass es geschah. Es wurde ein Transfer fand statt in diesem Augenblick. In 5. Mose 34, 9 heißt es, Josua, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Was ist da übertragen worden? Autorität und Weisheit wurde übertragen von Mose auf Josua. Und manchmal, das Problem an Weisheit ist, und genau in diesem Augenblick ist es keine Weisheit mehr, ist dann, wenn wir anfangen, stolz zu werden auf unsere Weisheit. Und wie kann man besonders stolz sein auf Weisheit? Indem man sich die Weisheit selbst erlangt. Durch Studieren, durch Leben, durch gute Entscheidungen, durch clevere Entscheidungen, durch großartige Entscheidungen. So schnell, Weisheit hat eine große Gefahr, dass sie sehr schnell von sich selbst glaubt und überzeugt ist, wie weise sie ist und dass es aus ihr selbst herauskommt. Und ich finde das genial, dass Gott einen Weg ersonnen hat, mit dem er Weisheit überträgt und du kannst nichts dafür, gar nichts. Du bekommst Weisheit, weil jemand anderes sie überträgt. Was ist das? Gnade, nichts anderes. Gott möchte, dass deine Weisheit bestimmt ist von Gnade und nicht von dem Gedanken, dass du es mega drauf hast. Da gibt es zwei Dinge in deinem Leben. Da gibt es was du mega drauf hast. Da kannst du auch, weiß ich nicht, feiern drüber, dass du das alles dir erarbeitet hast. Aber da gibt es diesen Bereich in deinem Leben und das ist die göttliche Weisheit. Und für die kannst du nichts. Die hat Gott dir geschenkt. Und manches davon kommt vielleicht dadurch, dass jemand seine Hand auf dich gelegt hat und plötzlich ist etwas geschehen in deinem Leben. Ist das gut? Seid ihr noch da? Ich muss das fragen, ihr Lieben, ich muss das fragen. Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich aufbauend. Ich hoffe, ihr auch. Apostelgeschichte 6,6, findet ihr das aufbauend? Na, nicht alle sind überzeugt davon. Findet ihr das aufbauend? Das ist viel, viel besser. Ja, das ist viel, viel besser. Weil die Haltung hilft enorm, das Wort Gottes richtig aufzunehmen. Apostelgeschichte 6, Vers 6. Da gehen wir ins Neue Testament und da lesen wir, diese sieben wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gemeint ist hier die erste Wahl von Diakonen. Die erste Wahl von Diakonen. Und Diakone sind Helfer. Man hat festgestellt, die Apostel haben es alleine nicht geschafft, deswegen brauchen sie Hilfe. Und manchmal, in manchen Bibeln steht da so, die Wahl der Diakone. Aber das bedeutet nicht, dass die Gemeinde die Diakone gewählt hat. Dass es dann irgendwie eine Auswahl gab von 20 und davon durften irgendwie sieben gewählt werden in irgendeinem demokratischen Wahlvorgang, sondern sie wurden erwählt. Man hat gesagt, welche Leute sind die richtigen Leute, die dieses Amt bekommen sollten? Und dann, das ist das Erste gewesen. Da gab es bestimmte Kriterien, dass man gesagt hat, das sollten diese Leute sein, das sollten diese Leute mitbringen. Und wenn sie das haben, dann haben sie gesagt, das sind Leute, die das mitbringen. Diese Leute hier, das wären die Richtigen. Und dann stellen sie, und das ist jetzt die Situation, sie stellen diese Menschen vor die Apostel, diese handverlesenen Leute. Und was tun die Apostel, um sie einzusetzen, um ihnen Autorität zu geben und ihnen zu übertragen, was sie brauchen? Sie legen ihnen die Hände auf. Das ist, was hier passiert. Handauflegung ist also etwas, um Menschen in das hineinzusetzen, wozu Gott dich ausgewählt hat. Und das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die Gott tut. Apostelgeschichte 13, 1 bis 3, da heißt es, Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas, Simeon, auch der Schwarze, genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen und seine Kindheit, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hatte, und Saulus. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Ihr sollt Barnabas und Saulus für eine besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Also du siehst immer wieder und immer wieder, dass Handauflegen damit zu tun hat, Autorität und Freisetzung in Gang zu bringen, auszulösen. Das ist, was Handauflegung tut. Dafür ist Handauflegung da. Kommen wir schon zum dritten Punkt. Ist es nicht gut? Es geht heute schnell. Handauflegung, um zu dienen. Handauflegung, um zu dienen. Was Jesus tat, auch Jesus legte die Hände auf. Und er tat das in Lukas 4, Vers 4. Als die Sonne an diesem Abend unterging, brachten die Dorfbewohner ihre kranken Angehörigen zu Jesus. Welche Krankheiten sie auch hatten, er legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie alle. Das ist eine mega, mega ermutigende Bibelstelle. Jedem Einzelnen legt er die Hände auf und dann heißt es, und er heilte sie alle. Jesus hatte eine Heilungsquote von 100%. Wenn du dich fragst, dass du krank bist und du denkst dir, vielleicht ist es nicht Gottes Wille, vielleicht ist es nicht Gottes Wunsch, dass du gesund wirst. Ich will dir sagen, es ist Gottes Wunsch, es ist Gottes Herz, dass du gesund wirst. Es gibt keinen Grund, warum Gott das nicht wollen würde. Gott ist ein guter Gott und Krankheit ist nicht von ihm. Amen. Das müssen wir wissen. Aber Jesus legt die Hände auf und vielleicht fragst du dich, wäre das nicht vielleicht auch ohne Handauflegung gegangen? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber Jesus hat die Hände aufgelegt. Und da heißt es dann, in Matthäus 8, Vers 2, eine andere Bibelstelle, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm Jesus nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Also es gibt Dinge, die sollte man nicht anfassen. Das eine sind Infizierte mit Corona. Das ist nur Spaß. Ich hoffe, nimm's. Wenn nicht, vergiss es. Und das andere sind Aussätzige. Sollte man nicht anfassen, aber Jesus hat sie angefasst. Aussätzige ist genau das, was wo jeder gesagt hat, da müssen wir Abstand vorhalten. Jesus hat keinen Abstand gehalten. Er hat seine Hand aufgelegt und geheilt. Ich will es einfach nur mal sagen, was Jesus tat mit diesen Dingen. Er hat keinen Abstand gehalten. Er hat nicht gesagt, okay, nee, da muss ich erstmal eine Maske holen oder muss ich erstmal mehr, weiß auch nicht, muss ich mehr medizinische Spezialausrüstung, sondern er hat gesagt, nein, 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 er rührt ihn an. Weil für Gott ist es nicht nur wichtig, dass du geheilt wirst in deinem Leib, sondern dass du auch verstehst, dass Gott für dich ist. Wenn wir Menschen berühren, bedeutet das, dass wir Menschen zeigen, ich bin für dich, ich bin mit dir. Wir stehen gemeinsam vor Gott. Das ist keine Kleinigkeit, jemanden die Hand aufzulegen. Amen. Jesus tut das in den extremsten Situationen. Und er beauftragt auch seine Jünger, das zu tun. Ich lese weiter vor in Markus 16, Vers 17. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Er beschreibt das. Das ist, was die tun werden, die Jesus glauben, die Nachfolger sind. Sie werden Hände auflegen und sie werden heilen. Und es ist etwas, was wir vielleicht auch uns wirklich vornehmen müssen, zu sagen, wenn wir beten für Kranke, wenn wir beten für andere Menschen, lass uns, wann immer es möglich ist, die Hände nehmen, die Hände auflegen, weil wir glauben, dass Gott heilen will. Amen. Das Wort Gottes ist gut. Amen. Apostelgeschichte 9, Vers 11, da heißt es, der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade heißt, zum Haus von Judas. Dort fragt nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir. Und siehe, in einer Vision, und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Und dann kommt Hananias zu Paulus, zu Saulus. Und es ist interessant, auch hier wieder, in diesem Augenblick, Hananias hat von Gott gesagt, komm, pass auf, da ist Saulus. Und Saulus ist der Mann, der die Gemeinde verfolgt hat. Das ist der Mann, der die Leute ins Gefängnis gebracht hat. Das ist der Mann, der sich darüber gefreut hat, dass jemand gesteinigt worden ist vor seinen Augen, weil er an Jesus geglaubt ist. Zu diesem Mann sollte Hananias gehen und ihm die Hand auflegen. Das heißt, mit ihm Kontakt finden. Er war zwar blind, okay, man könnte dann ein bisschen so spielen, sagen, Paulus. Und dann geht man einfach die andere Richtung, Paulus. Man kennt den Spieler, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, leg ihm die Hand auf, identifiziere dich mit ihm, komm mit ihm vor Gott. Du bist Hananias, du bist ein gläubiger Mann, du kennst Jesus Christus, den Messias. Dieser Paulus, dieser Saulus hat gerade Jesus getroffen. Wenn du ihm die Hand auflegst, wird etwas ganz Großartiges passieren. Es wird Heilung in seine Augen kommen. Es wird etwas passieren, eine Freisetzung in sein Leben geschehen, wenn du ihm die Hand auflegst. Das ist so powerful. Apostelgeschichte 28, Vers 8. Da erkrankte der Vater des Publius auf einmal an Fieber und Ruhe. Paulus ging zu ihm hinein. Und als er für ihn betete und ihm die Hände auflegte, wurde er gesund. Wieder so eine Situation, wo ich dachte, das sind doch Bakterien. Sollte man nicht anfassen. Aber Paulus hat davon vielleicht entweder keine Ahnung gehabt, das ist ja immer, was wir unterstellen, oder er glaubte, die Kraft Gottes in ihm ist stärker als die Krankheit vor ihm in dem Menschen. Das ist, was ich glaube. Und er legte ihm die Hand auf und betete für ihn und er wurde gesund. Das ist, was wir lesen. Das ist, was Handauflegung tut. Wisst ihr, Leute empfangen den Heiligen Geist durch Handauflegung. Leute empfangen den Heiligen Geist durch Handauflegung. Wir finden mehrere Stellen in Apostelgeschichte 8, da heißt es, als Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld und sagte, gebt mir auch diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Er hat gesehen, wenn sie die Hände auflegen, wow, da passiert etwas. Da ist Kraft drin. Wenn du Hände auflegst, da ist Kraft in deinen Händen. Da ist etwas drin, da ist eine Power, die Gott benutzen will. Davon bin ich überzeugt. Gott gibt dir den Heiligen Geist. Aber nicht, dass du ihn für dich behältst, sondern dass du ihn aktivierst, dass du Menschen die Hände auflegst, damit Gott wirken kann durch deine Hände in anderen Menschen. Das ist, was Gott tun will. Amen. Wir sehen das, Petrus und Johannes haben genau das getan. Und dann sehen wir diesen Mann Simon und er dachte sich, mal gucken, ob ich das auch kriegen kann. Ihm war nicht bewusst, dass das reine Gnade war. Es war nicht zu bezahlen, es war keine Technik. Es war Gott, der in ihm gewirkt hat. Ich überspringe mal einen Vers, weil irgendwie habe ich das Gefühl, auch Vorlesen verbraucht ganz schön viel Zeit. Auch Gaben des Heiligen Geistes werden durch Handauflegung vermittelt. Gott möchte, dass Dinge in dir aktiviert werden, dass Dinge in dich hineingelegt werden durch Handauflegung. In 1. Timotheus 4, Vers 14 heißt es, vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du durch prophetisches Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten. Eine Situation, sehr merkwürdig. Und interessant zugleich, weil Timotheus musste daran erinnert werden von Paulus, dass etwas passiert ist, als ihm die Hände aufgelegt worden sind. Das ist wichtig. Er hat etwas empfangen und er sagt zu ihm, das, was du empfangen hast, was in deinem Leben ist, er ermutigt ihn und sagt, setze das ein. Es ist da. Ob du es spürst oder nicht, aber es ist da, denn die Ältesten haben gebetet und prophetische Worte sind gekommen und diese Worte haben Kraft und sie haben etwas in deinem Leben verändert. Sie haben etwas hinzugefügt. Und du sagst dir, meine Güte, 1. Timotheusbrief, wie ist es im 2. Timotheusbrief? Im 2. Timotheusbrief heißt es dann, 2. Timotheus 1, Vers 6 heißt es, deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Er sagt, Timotheus, wie wir ihn auch immer charakterisieren, aber eine Sache fiel ihm schwer. Es fiel ihm schwer, die Gabe, die Gott ihm geschenkt hatte, die nicht aus seiner Persönlichkeit herausfloss, die nicht natürlich zu ihm war, sondern die Gott hinzufügte, durch Handauflegung zu aktivieren. Aber Paulus hingegen, Er wurde auch nicht müde, immer wieder zu sagen, hey, kümmere dich darum, lass es wirken, es ist deine Verantwortung, lass wirken, was Gott dir gegeben hat. Lass wirken, was Gott dir gegeben hat. Ich glaube, das ist ein Wort vielleicht für den einen oder anderen heute Morgen hier. Lass wirken, was Gott dir gegeben hat. Ist nicht alles, was du hast, muss natürlich zu dir passen. Muss sozusagen in dein Spektrum deiner Persönlichkeit herausfließen, damit du es annehmen kannst. Es gibt Dinge, die Gott in dein Leben packt. Übernatürlich, durch Handauflegung, durch ein prophetisches Wort, durch eine Kraft. Und du hast sie, nicht weil du es gelernt hast, nicht weil du es dir geleistet hast, nicht weil du irgendwas entdeckt hast, sondern weil Gott durch seine Gnade es in dein Leben transferiert hat. Vernachlässige das nicht, sondern lass sie wirken. Eine Warnung dazu hat Paulus auch. Eine kleine Warnung in 1. Timotheus 5, 22. Die Hände lege niemanden zu schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Wenn es irgendein Teaching gibt zur Handauflegung, dann das. Das ist die einzige Stelle, wenn du so willst, wo es heißt, ja, aber. Ich möchte heute Morgen nicht sagen zu dir, leg die Hände auf und gleichzeitig aber, weil es ist irgendwie manchmal kontraproduktiv. Dennoch, ich kann euch nicht verschweigen, dass es diese Bibelstelle gibt. Warum? Weil Handauflegung, ich habe es bereits erklärt, ist Identifikation mit jemandem. Und er sagt, das funktioniert auf allen Ebenen. Und wenn du die Hand auflegst auf eine Person, die mit Sünde lebt und mit Sünde sich arrangiert und in dieser Bosheit unterwegs ist, dann sagt das, bleib nicht ohne Effekt. Diese Geistlichkeit, diese Kraft, wenn du nicht dich dazu richtig positionierst, dann hat das Auswirkungen auf dich. Deswegen lege die Hände nicht zu schnell auf und bewahre dein Herz rein. Das ist ein guter Tipp von ihm. Also einfach nur zu zeigen, wie kraftvoll es ist, wie powerful es ist, Hände aufzulegen. Oh man. Jetzt habe ich wirklich gedacht, dass es nicht so viel dazu zu sagen gibt. Das andere die Anwendung predige ich heute Abend, okay? Was wir damit tun können. Es gibt noch ein paar Punkte. Weniger Bibelstellen, mehr Anwendung. Aber mein Punkt heute Morgen ist der Handauflegung. Ist uns gegeben, um zu segnen. Handauflegung ist uns gegeben, um Autorität weiterzugeben. Um Autorität freizusetzen. Und Handauflegung ist uns gegeben, um anderen Menschen zu dienen. Mit Heilung. Mit geistlichen Gaben, mit den Dingen, die Gott vorbereitet hat für andere Menschen. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, Hände aufzulegen und jemand wirst. Vielleicht bist du heute hier und du findest das ziemlich schwierig, dir die Hand auflegen zu lassen von einer anderen Person. Und du sagst dir so, eine andere Person, wieso darf mir jemand anderes, eine andere Person das auflegen? Das darf nur Gott. Das ist genau das, was Gott will. Gott will dir seine Hände auflegen. Der Weg, den er sich ersonnen hat, um das zu tun, ist eine andere Person, die dir seine Hände auflegt in seinem Namen. Und vielleicht brauchst du das, dass dir jemand die Hände auflegt, damit etwas, was du nicht hast, in dein Leben kommt. Damit eine Gabe fließt, damit ein Segen fließt, damit eine Kraft fließt, damit eine Autorität ausgelöst wird, damit etwas freigesetzt wird in deinem Leben. Und vielleicht ist es so, dass du jemand bist, der niemals Hände auflegt, weil er denkt, oh, ich bin jemand, der super sparsam damit umgeht und denkt mir immer so, ja, geht bestimmt, bin da auch extrem wenig romantisch. Weiß nicht. Bis ich gesehen habe bei Pastor Bruce, dass er wieder und wieder zu uns gesprochen hat, zu uns Pastoren gesagt hat, hey, legt den Leuten die Hände auf. Legt den Leuten die Hände auf. Ich dachte, oh, Pastor Bruce. Und er hat das so erklärt, gesagt, hey, du dienst den Menschen am besten, wenn du ihnen die Hände auflegst. Und seitdem mache ich das ein bisschen mehr, aber ich muss zugeben, immer noch nicht in dem Maß vielleicht, in dem ich es tun sollte. Wenn du jemand bist wie ich, also ich predige zu mir, der so sparsam ist mit dem, Hände aufzulegen, ist nicht für dich, dass du Hände auflegst für andere. Du hast nichts davon. Keine guten Gefühle, kein dich groß fühlen, nichts davon. Es ist einfach nur, dass du Menschen segnest, weitergibst, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Und ganz ehrlich, es gibt Dinge, die hast du empfangen und sonst niemand. Aber du kannst sie weitergeben. Manchmal sind wir so eifersüchtig, wir sagen, wir haben uns jetzt hier so etwas Schönes, wie soll ich das sagen, erjagt. So einen schönen Segen in unserem Leben. Ich will dich den nicht einfach so weitergeben mit Handauflegung. Die andere Person, die hat es gar nicht verdient. Ich weiß, wer hat es noch nicht verdient? Du. Niemand hat es verdient. Es ist alles Gnade. Also ob wir empfangen, uns werden die Hände aufgelegt, oder ob wir die Hände auflegen, es ist Gnade. Aber es ist wichtig, dass wir das tun. Im Anschluss des Gottesdienstes wird es die Gelegenheit geben, da wird vorne das Gebetsteam stehen und das Gebetsteam wird Hände auflegen und wird für dich beten, was auch immer du mitbringst an Wünschen oder an Gebetsanliegen. Wir würden es lieben, für dich zu beten und die Hand aufzulegen und zu glauben, dass Gott etwas verändert und tut. Mach es zu einem Teil deines Lebens, Hand aufzulegen. Liebe Eltern, macht es zu eurer Gewohnheit, euren Kindern die Hände aufzulegen, auch wenn sie nicht wollen. Dann warte halt, bis sie schlafen. Tu, was notwendig ist, leg die Hände auf, damit sie mitbekommen, was du für sie hast an Segen. Den Kindern will ich sagen, lasst dir nicht entgehen, was eure Eltern haben für euch an Kraft, Autorität und Dingen. Lass dir die Hände auflegen. Wenn du jemanden hast, mit dem du zusammen lebst, wohnst, dein Ehemann, Ehefrau, lass dir die Hände auflegen. Wieder und wieder. Lass dir nicht entgehen, was Gott tun will durch deinen Partner, durch Handauflegung.
Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.